Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Kann man sich das vorstellen, was die Leute antreibt dazu, an 34 Tagen im Jahr auf jeweils 9 verschiedenen Plätzen in den Stadien quer durch Deutschland zu reisen? Und ich meine, die wollen gewinnen, die da über den Rasen rennen. Aber zigtausende fahren auch mit Bussen und Bahnen und Autos und sowas noch hinterher, um denen dabei zuzugucken. Zahlen viel Geld, um zu gucken, dass der HSV wieder nicht aufsteigt und andere wieder absteigen. Was treibt die Leute dazu, sowas zu tun? So ein bayerischer Verein da in München, da, wie heißen die da? Ich meine jetzt nicht die 60er, der andere da, der andere. Wissen wir, womit der den meisten Gewinn macht? Genau. Also die Eintrittspreise und so weiter im Stadion, das ist ein Klacks. Das meiste Geld wird gemacht durch den Verkauf von Fanartikeln. Deswegen muss man auch jedes Jahr das Trikot neu rausbringen, damit man wieder neue verkaufen kann. Weil die vom letzten Jahr dann veraltet sind. Hey, du läufst ja im Trikot vom letzten Jahr rum. Das kannst du nicht bringen. Ja. Also, ja, was treibt Menschen an, sowas zu tun? Der Fan kommt von Fanaticus, der Fanatiker, ja. Deshalb kommt das Wort Fan her. Aber, ja, was treibt Leute dazu? Ja, also wenn die so spielen wie die Kanadier beim Eishockey gestern, ne, da kann man ja begeistert sein und kann sagen, ey, wie der denn den Puck da reingekriegt hat, war echt schön. Wäre noch besser gewesen, es wäre von Deutschen gewesen, aber naja, er konnte es wenigstens. Begeisterung. Man schreit für den eigenen Verein und sagt, hoffentlich kriegen die Bayern eins auf die Mütze. Ja, gut. Diesmal waren die Frankfurter dran mit der Mütze. Aber ja, ist das so eine Art Lokalpatriotismus? Wir zeigen es denen aber. Was ist der Grund? Was treibt uns eigentlich an? Was treibt uns eigentlich an, heute Morgen hier Fanblock zu verstärken? Hat jetzt keiner das Gemeinschaftsfähnchen dabei und die Mütze? Sagt, hier, EG Homberg, Ha. Was treibt uns eigentlich an? Ich habe mal eine Antwort gefunden. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, jetzt tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wenn wir diesen bekannten Bibeltext uns anschauen, dann fällt mir zuallererst eins auf, dass hier mehrmals davon die Rede ist, all das ist Gottes Werk. Gott handelt. Da ist nicht davon die Rede, was wir tun, Da ist nicht davon die Rede, was wir leisten, welche Medaillen wir gewinnen und welche Meisterschaft wir gewinnen. Da ist nicht davon die Rede, wofür wir so belohnt werden, wofür wir uns abrackern, sondern Gott handelt. Gott handelt, er handelt zuerst für uns. Gott lädt sich selbst unsere Sünde auf, wird Mensch, trägt unsere Sünde, stirbt für uns, wird für uns auferweckt, damit das Ganze für uns gilt. Und das ist so, als hätte jeder von uns die Todesstrafe erlitten und wäre wieder auferweckt worden. Weil das in Jesus für uns passiert ist. Dann spricht dieser Text davon, dass Gott an uns handelt. Dass er uns neu schafft. Dass er uns neu macht. Unser Denken erneuert. Auch da ist Gott der, der handelt. Und nun schließt dieser Abschnitt damit, dass Gott durch uns handelt. Wir stehen an seiner Statt in dieser Welt. Gott geht durch Homberg, wenn Sie durch Homberg gehen. Gott geht durch Frielendorf, wenn Sie durch die Stadt, durch den Ort laufen. Gott handelt durch uns. Das alles ist Gottes Werk. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich selbst versöhnt. Da stehen wir die ganze Zeit in allem, was Gott tut, eigentlich außen vor und sagen, ach gut, dass Gott das macht. Selbst durch das, was wir dann tun, handelt Gott. Es ist alles Gottes Werk. Das heißt, wenn das so ist, dass es Gott tut, dann heißt es zum einen, ich habe keine Ausrede. Ne? Ich kann nicht sagen, ich kann das aber nicht. Weil es ist ja Gott, der es tut. Ich kann nicht sagen, ach, dazu bin ich zu schwach, dazu sind wir zu wenige. Die Jünger damals waren noch ein paar weniger als wir. Aber Gott handelt. Es heißt aber auch, dass es uns ganz herausfordert. Wenn Gott das tut, dann ist es das doch wert. Also wenn einer für einen absteigenden Fußballverein durch halb Deutschland fährt, um die vom Rängen aus anzufeuern, jetzt strengt euch nochmal an, um die Leute irgendwo zu ermutigen, was ist das für ein Vorrecht, als einer, der für den Sieger eintritt, für den Sieger an seinem Platz steht, da in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Wir sind für den dort, der der Sieger ist. Alles ist Gottes Werk. Was ist alles neu? Dieser Abschnitt spricht immer wieder davon, dass vieles neu wird. Es ist zunächst mal ein neuer Herr. Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Christen, heißt es, verfügen nicht mehr selber über ihr Leben. Sie haben einen Herrn. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen christlichem Glauben und irgendeinem Verein. Ja, also wenn irgendeiner für Eintracht Frankfurt im Stadion schreit, dann ist er vielleicht ein Fan von Frankfurt und hat die Frankfurt-Mütze auf und schwenkt das Fähnchen. Und bei Frankfurt muss man sagen, der zündet auch noch die Rauchbombe für Frankfurt. Ja, aber er gehört nicht dem Verein, ne? Der Verein darf nicht über sein Leben bestimmen und der Verein darf nicht sagen, du kündigst jetzt deine Arbeit und machst hauptberufliche Fan. Kann der Verein nicht verlangen. Christen verfügen nicht über ihr Leben, sie haben einen Herrn, einen neuen Herrn. Und was das heißen kann, das wird deutlich an einem Abschnitt, der unmittelbar dem heutigen Bibeltext vorangeht, den ich jetzt am Anfang noch gar nicht mitgelesen habe, den man auch missverstehen könnte, aber der in dem Zusammenhang nämlich ganz viel Sinn macht. Wir wissen, schreibt Paulus in den drei Versen vorher, wir wissen, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Vor Gott liegt unser Leben offen da, und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts verbergen. Merkwürdigerweise war Paulus gerade in Korinth immer wieder allen möglichen Verdächtigungen ausgesetzt, was er alles für Mist machen würde und weshalb Paulus sowieso der Letzte unter allen ist und warum der nichts taugt und was weiß ich, was ihm alles vorgeworfen haben, in was andere alles besser sind als Paulus. Und Paulus beruft sich immer wieder darauf, dass er sagt, ich bin ja eigentlich nicht den Menschen verantwortlich. Ich muss mich nicht vor den Korinthern rechtfertigen, wie ich meinen Dienst tue. Und nicht vor den Philippern und nicht vor den Ephesern. Ich bin dem Herrn verantwortlich. Und dann denen, die auch von dem überzeugt sind, dass Paulus seinen Dienst im Auftrag Gottes tut, liefert er auch Argumente und sagt, wir tun das, was wir tun, in der Verantwortung vor Gott. Vor Gott liegt unser Leben offen da und wenn ihr genau hinschaut, werdet ihr es erkennen, dass ihr das auch erkennen könnt. Und dann sagt er nicht, dass wir uns wieder mal bei euch selbst empfehlen wollen. Wir wollen euch lediglich zeigen, dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Damit habt ihr dann auch etwas in der Hand gegenüber denen, die sich mit äußeren Vorzügen rühmen. Die besser reden können und besser singen können und besser darstellen können und besser turnen können und besser Fußball spielen können, statt auf innere Werte zu achten. Wenn wir uns nämlich, wie einige behaupten, so verhalten haben, als hätten wir den Verstand verloren, hat man ihm oft vorgeworfen, jetzt überdreht er wieder, ja. Dann taten wir das in unserem Eifer für Gott. Und wenn wir vernünftig und besonnen auftreten, dann tun wir das zu eurem Besten. Haben auch manche gesagt, beim Paulus weiß er nicht, woran er ist, mal ist er mal aufgedreht und so, und dann ist er wieder nüchtern und sachlich. Und Paulus sagt, all das tue ich in der Verantwortung vor Gott. Und das von der Überzeugung her, dass er sagt, ich habe einen neuen Herrn und der bestimmt mein Leben. Und der bestimmt auch das, wie ich meinen Dienst verstehe. Und deswegen hat er in der einen Stadt sich so verhalten, in der einen Stadt hat er sich ausprügeln und lassen, ins Gefängnis werfen lassen, in der anderen Stadt hat er gesagt, halt, ich bin römischer Bürger, das darfst du gar nicht. Christen haben einen neuen Herrn. Wir sind nicht abhängig von dem, was andere von uns denken könnten. Wie oft höre ich das, dass Leute sagen, ja, wenn wir das tun, aber was denken dann die Leute von uns? Glauben wir ernsthaft, wenn wir mal vor Jesus stehen, dass er sagt, ja, ja, ich hab's dir eigentlich gesagt, das sollst du machen, aber dann hätten die Leute dich dann der Nachbarn komisch angeschaut, dann kann ich verstehen, dass du meinen Willen nicht getan hast. Was ist neu? Ein neuer Herr. Eine neue Schöpfung, sagt er sogar. Was ist neu? Wir wissen, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das finde ich jetzt besser ausgedrückt, besser übersetzt. Früher gab es mal die Übersetzung, es ist alles neu geworden. Da hat jemand beim Übersetzen ein bisschen falsch verstanden. Es ist leider noch nicht alles neu geworden. Aber etwas grundlegend Neues hat begonnen. Etwas, was grundlegend neu ist, hat angefangen. Wenn jemand zu Christus gehört, dann verändert und erneuert Gott unser Leben. Er tut das zum einen durch sein Wort. Sein schöpferisches Wort, das in unser Leben hineinspricht. Er tut das durch seinen Geist, durch den er uns sein Wort lebendig macht, dass er uns zeigt, das hat mit mir zu tun. Das ist nicht irgendwo so eine Meinung, die vor Jahren aufgeschrieben wurde, sondern das ist Wort, das in mein Leben hineinspricht. Gott erneuert uns durch Glauben und Gehorsam. Er tut das, indem er uns verändert, indem er uns Dinge aufträgt und im Vertrauen darauf gehen wir Schritte. Wenn Jesus zu Petrus sagt, zu Simon heißt er damals noch, ja, fahr mitten auf den See, werf das Netz aus. Dann sagt der Simon, es ist eigentlich völlig unüblich, ja, tagsüber mitten auf den See. Aber auf dein Wort hin tue ich das. Und dann macht er es. Und er erlebt, dass Gott ihn segnet. Gott erneuert durch Glaube und Gehorsam. Er erneuert gründlich, nicht nur äußerlich ein paar Verhaltensweisen. Man passt sich so nach außen hin ein bisschen an, dass man nicht mehr auffällt, sondern er erneuert von innen heraus. Und er erneuert uns Schritt um Schritt. Also nicht auf einen Schlag plötzlich zack und dann sind wir völlig neu, sondern Schritt um Schritt. Es ist ein Wachstumsprozess. Und deswegen finde ich diese Übersetzung sehr passend. Es hat etwas ganz Neues begonnen. Vollendet wird das ganz Neue, wenn Jesus uns zu sich holt. Was ist noch neu? Ein neues Wertesystem. Oder halt erst noch hier die Liebe. Das ist die neue Schöpfung. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe. Und von der sagt Paulus in Römer 5, diese Liebe ist uns mit dem Heiligen Geist gegeben. Die Liebe, die verändert. Das ist die Veränderung, die in uns stattfindet. Das nächste, neue Werte. Daher beurteilen wir niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Normalerweise, wenn man einen Menschen trifft, wonach beurteilt man ihn? Naja, fährt mit einem dicken Auto vor, hat eine Krawatte an, ne? Und so, und hat einen Anzug an, und dann sagt man sich, naja, der stellt was dar. Und dann, wie kann er sich ausdrücken, wie redet er, tritt er sicher auf oder stottert er rum, was stellt er da? Und dann irgendwann stellen wir die Frage, und was kann er mir nützen? Was habe ich davon, wenn ich mich mit ihm gut stelle? Kann ich ihm Staubsauger verkaufen oder kann er mir eine neue Stelle vermitteln? Ja, das sind so die Arten, wie man Menschen einsortiert. Und jetzt sagt das Wort Gottes, wir lernen Menschen neu einzuschätzen. Wir lernen Menschen neu zu werten. Was heißt das? Was sieht Gott in diesem Menschen? Was will Gott diesem Menschen durch mich schenken? Oder auch umgekehrt, was schenkt Gott mir durch diesen Menschen? Eine neue Sicht, neue Einsicht, einen neuen Blickwinkel auf eine Sache. Paulus spricht hier so ein bisschen persönlich. Er sagt, früher haben wir Christus auch nach menschlichen Gesichtspunkten beurteilt. Man kann ja annehmen, dass Paulus wahrscheinlich, damals nannte er sich noch Saulus, dass er zu der Zeit, als Jesus in Jerusalem öfter mal auftrat, wahrscheinlich auch in Jerusalem war und studiert hat dort unter Gamaliel. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Saulus, so ein junger Knabe, dass der Jesus auch öfter mal begegnet ist. Und er sagt hier, früher beurteilten wir Menschen, wir beurteilten auch Christus nach dem äußeren Anschein. Aber jetzt tun wir das nicht mehr. Jetzt erkennen wir, wer Jesus wirklich ist und was Gott uns durch Jesus schenkt. Auch das ist eine Veränderung, dass wir neue Werte haben. Dass es nicht nach dem geht, was uns immer so schon geläufig war und was uns immer schon einleuchtete. Sondern das, was ihm wichtig ist. Und ein neuer Auftrag. Uns hat er den Auftrag gegeben, seinen Namen zu verkünden. Dass wir seinen Namen verkünden, die Versöhnungsbotschaft bekannt machen. Als Botschafter der Versöhnung. Die Versöhnung bekannt machen, das heißt nun mal, sicher selber diese Versöhnung annehmen. Die Versöhnung annehmen, wie es in der Jahreslosung heißt, ja, den Frieden zu suchen und ihn nachzujagen. Den Frieden, den Gott uns schenkt. Und wie kann man dieser Welt Versöhnung bekannt machen und Versöhnung anbieten? Indem er selber versöhnt lebt. Wenn Menschen sich miteinander versöhnen, weil sie beide zu Jesus gehören, dann ist das ein deutliches Zeichen in dieser Welt. Und man sagt, das vergesse ich dem nie. Und Christen sagen, weil Christus mir vergeben hat, vergebe ich auch dir. Ein neuer Auftrag, in seinem Namen zu werben und zu bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Ein neuer Auftrag und ein neuer Status. Botschafter der Versöhnung. Ja, was tun Botschafter? Botschafter, sie geben weiter, was ihr Chef verkünden will. Der amerikanische Botschafter, ja, der ist seinem Chef sehr ähnlich, und der verkündet das, was sein Chef gern gesagt haben möchte. Ja, und er spricht nicht in seinem Namen, sondern in dem seines Chefs. Und das ist in dem Fall leider so. Das ist Botschafter der Versöhnung, heißt, ich trete als Botschafter Gottes auf zur Versöhnung. Aber zum Botschafter gehört auch das Leben. Ja, ein Botschafter hat auch so aufzutreten, dass er das verkörpert, wofür er steht. Wenn wir also als Christen die Botschaft der Versöhnung hineintragen in die Welt, können wir uns nicht leisten zu sagen, ich will aber streiten. Den Versöhnung zusprechen, das kann auch ganz persönlich bedeuten, einem Menschen zuzusprechen, Gott vergibt dir, Gott nimmt dich an. Ja, Paulus gebraucht es sogar so und sagt, es ist ein ziemlicher Widerspruch, scheint es zu sein. Ein Botschafter ist normalerweise jemand, der ja in völlig offiziellem Auftrag auftritt. Die ganze Autorität des entsendenden Staates steht hinter ihm, hinter dem Botschafter. Und trotzdem sagt er, wir bitten, wir werben. Wir sagen den Leuten nicht, du hast jetzt die Botschaft anzunehmen. Sondern das ist diese merkwürdige Spannung, in der wir sind. Gott steht mit seiner ganzen Autorität hinter seinen Gesandten. Und trotzdem treten wir auf wie Jesus. Jesus hat es zugelassen, dass Menschen ihn ablehnen und abweisen. Und er hat nicht reingeschlagen, gesagt, dir werde ich mal zeigen, was es bedeutet. Sondern diese merkwürdige Spannung zwischen der Bedeutung des Auftrags und der Botschaft und dem Auftreten. Nein, wir haben als Christen nicht die anderen zu maßregeln und zurechtzustoßen und zu sagen, das musst du jetzt so machen. Sondern wir bitten, wir werben darum. So wie Gott uns mit seiner Liebe umwirbt und bittet. Botschafter der Versöhnung, ein neuer Status. Was treibt uns an? Ich weiß immer noch nicht, was Fußballfans wirklich antreibt. Ich weiß nicht, was Leute antreibt, aber wir können davon sprechen, was uns antreibt. Ist es diese Liebe Christi, die uns erreicht hat? Die uns erreicht hat, obwohl wir nicht danach gesucht haben? Die Liebe Christi, die handelt, so dass, was wir gar nicht tun können? Diese Liebe Christi, die uns verändert, die uns ein neues Wertesystem vermittelt, die uns einen Wert gibt in Christus, einen Auftrag und einen Status? Ist es das, was uns antreibt? Diese Liebe, die Jesus vom Himmel auf die Erde getrieben hat, ist es die Liebe, die uns hintreibt zu den Menschen, das weiterzugeben, was Jesus in diese Welt getrieben hat? Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.egr.de.